haltbar sind für den Einfluss?
Na, es hat schon ideologische Gründe, denn was ist denn das Ziel? Das Ziel ist zum einen die Einheit der Europäischen Union. Also ein starkes Europa ist Putin ein Dorn im Auge, weil es natürlich ein gleichberechtigter Gegner ist, der für ihn auch wirklich eine Gegenmacht darstellt. Wir sehen das in der Ukraine-Politik, dass die Europäische Union da sehr entschlossen vorgegangen ist. Und das andere ist natürlich diese Form von freiheitlicher Demokratie. Das ist ihm auch ein Dorn im Auge. Und deswegen sind Parteien, die einen autoritäreren Führungsstil, zum Teil sogar einen faschistischen für richtig halten, ein beliebtes Ziel für ihn.
Polen und Tschechien und seit langem die baltischen Staaten, auch Finnland, warnen schon viel länger vor Einflussnahme auf vielen Kanälen. Spionage, Sabotage, Wahlbeeinflussung, Bestechung, Propaganda. Sehen Sie, dass man jetzt überall in Europa die Naivität abgelegt hat?
Ja, das sehe ich schon. Also die Instrumente, die wir auch jetzt einrichten oder schon eingerichtet haben, die sind sehr vielfältig. Das geht von Finanzieren von Fact-Checkern. Mhm. Das geht über eine Diversifizierung der Medienlandschaft, also dass man dem entgegenwirkt, dass Medien komplett in einer Hand sind. In den Mitgliedstaaten haben wir gerade ein Gesetz zu erlassen. Dann haben wir jetzt auch die Plattformen verpflichtet, gegen Desinformationen vorzugehen. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Die sind aber auch nötig.
Spüren Sie im Wahlkampf, in Diskussionen oder eben auch im Netz, wie Ihnen Parolen, Forderungen, Erzählungen entgegenschallen, bei denen Sie denken, das habe ich auch schon aus Moskau so gehört?
Ja, aber die gehen ja oft subtiler vor. Also das ist ja gar nicht nur so, dass man sofort merkt, aha, das ist jetzt russische Propaganda. Also ich nenne mal nur dieses Beispiel, das ist schon ein bisschen her, von dieser völlig erfundenen Geschichte einer Vergewaltigung einer jungen russischen Frau in Deutschland. Da war nichts Wahres dran. Das war nur dafür gedacht, dass man sagt, oh, in Deutschland herrschen Zustände, das ist ein ganz unsicheres Land. Das ist ja ein Bild, was Menschen wie Putin, aber ehrlich gesagt auch Menschen wie Orban vermitteln wollen. Ja, die westlichen Demokratien sind dekadent, die sind unsicher, da lebt es sich schlecht. Und da ist nicht so einfach gegen vorzugehen wie gegen platte Propaganda.
Frau Barley, ist Ihre Partei, die SPD, inzwischen immunisiert gegen Moskauer Einflussnahme? Ich frage das wenige Tage nach Gerhard Schröders 80. und ein Jahr, nachdem FAZ-Journalisten die schier unglaublichen Verflechtungen der Moskau-Connection vor allem in der niedersächsischen SPD seziert haben. Ist man da weiter?
Nun, über viele Jahre haben viele Politikerinnen und Politiker ein freundschaftliches Verhältnis zu einzelnen russischen Akteuren und ein gutes Verhältnis versucht zu Russland insgesamt zu pflegen. Ich finde das immer schon ein bisschen krass, dass man vergisst, dass zum Beispiel die CDU, CSU das über Jahre ganz genauso gemacht haben. Nun haben wir diesen Altkanzler, der in seiner Zeit Verdienste hatte, aber da nun wirklich auf dem verkehrten Gleis abgebogen ist. Das wissen auch alle, das sagen auch alle in der SPD. Und wir sind wirklich die einzige Partei, die diese Verflechtungen wirklich aufgearbeitet haben. Also bei der CDU und CSU, auch bei der FDP, hört man da nichts drüber. Alle haben profitiert von den niedrigen Energiepreisen. Unsere Wirtschaft hat davon enorm profitiert. Da hat keiner was gegen gesagt damals. Und heute wäre es an der Zeit, dass alle, vor allen Dingen finde ich CDU und CSU, ihr Verhalten auch mal aufarbeiten.
Katharina Barley war das, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidatin der SPD bei der anstehenden Europawahl. Sie hat mit Markus Schubert gesprochen über die Frage, wie gut das Parlament eigentlich vor Einflussnahme zum Beispiel aus Russland geschützt ist.
NDR Info. Kultur.
Das Leuchten der Rentiere war ein Buch, das viele in der Hand hatten. Anne-Hélène Lestadius ist damit vor 2 Jahren in Deutschland bekannt geworden. Und es gibt eine Verfilmung des Romans bei Netflix. Ab morgen ist sie dort zu sehen. Nun ist fast zeitgleich zur Filmpremiere sozusagen vor wenigen Tagen das zweite Buch der Schwedin erschienen. Und darin beleuchtet die gebürtige Samin ein düsteres Kapitel der schwedischen Geschichte, nämlich die Erziehung samischer Kinder in sogenannten Nomadenschulen. Agnes Bührich hat es gelesen.
Sie wurden als Lappen bezeichnet, im Grundschulalter ihren Familien entrissen und in Internatsschulen gesteckt. Ihre Muttersprache, das Samische, durften sie nicht sprechen. Der Joik, ihr traditioneller Gesang, wurde als sündig markiert. Was das mit Kindern in den 1950er Jahren in Nordschweden machte, wird aus ihrer Perspektive im Alltag einer sogenannten Nomadenschule erzählt. Ausgesetzt sind sie dem Terror ihrer Heimmutter Rita Olsson. Schockstarr muss etwa Jon Ante zusehen, wie diese den schmächtigen Aslak gegen die Wand schlägt.
Alles blieb stillstehen, alles verstummte. Noch einmal knallte sie Aslaks Kopf dagegen und sein Körper schien schlaff zu werden. Jon Ante wollte schreien, blickte um sich in dem Versuch, bei den großen Jungen Hilfe zu finden. Bei denen, deren Stimmen schon vom Stimmbruch heiser oder die fast so groß wie Hausmutter waren. Nilsa, Aslaks älterer Bruder, war rot im Gesicht. Er ballte die Fäuste und es fiel ihm schwer, stillzustehen, aber mehr tat weder er noch jemand anders.
Ann-Helene Lestadius wurde 1971 in Kiruna in eine samische Familie geboren. Sie arbeitete zunächst als Gerichtsreporterin, bevor sie begann, Kinderbücher zu schreiben. Vielleicht behandelt »Das Leuchten der Rentiere«, ihr erster Roman, der jetzt verfilmt wurde, auch deshalb einen Kriminalfall um ein misshandeltes Rentier. Zugleich ist es ihre Abrechnung mit der schwedischen Gesellschaft, die Rentierzüchter jahrhundertelang diskriminierte, ihre Kinder in Umerziehungsschulen schickte.
Meine Mutter und größere Teile meiner Familie sind auf die Nomadenschule gegangen. Das hat immer wie schwarze Wolken über mir gehangen. Es war etwas, über das man nicht gesprochen hat. Das hat ganz viel in mir gearbeitet, Angst, Fantasien ausgelöst. Was war es genau, das sie erlebt haben? Hier und da hörte ich, wie darüber gesprochen wurde, aber keiner wollte das genau erzählen. So habe ich verstanden, dass da etwas ganz Furchtbares passiert sein muss.
Straff heißt das neue Buch auf Schwedisch. Denn die Frage der Strafe für Misshandlung und den Entzug der eigenen Kultur stellt sich für die Internatsschüler 30 Jahre später. Ann-Helene Lestadius verschränkt die Schulzeit mit dem Erwachsenenleben in den 1980er Jahren. Ann Risten hat inzwischen einen Schweden geheiratet, um ihre Herkunft zu verbergen. Marge leidet an der Empfehlung der Adoptionsstelle, mit ihrer Adoptivtochter kein Samisch zu sprechen. Dann taucht die böse Heimmutter von einst wieder auf. Nilsa, Bruder des einst von ihr misshandelten Aslak, sind auf Rache.
Sein Jagdinstinkt erwachte und sein Puls schlug jetzt gleichmäßig. Das hier beherrschte er. Er brauchte ihr nur zu folgen, unsichtbar, lautlos. Er könnte sie ohne weiteres mit einem einzigen Schlag zu Boden strecken. Aber noch nicht jetzt. Man brauchte Geduld, wie bei der Elchjagd. Man durfte nichts überstürzen und zu früh schießen. Es galt, das Tier abzupassen und in der richtigen Sekunde zu töten. Dies hier würde ihm nicht misslingen. Dies beherrschte er.
In geradliniger Sprache macht Ann-Helene Lestadius den Rassismus gegenüber den Sami sichtbar. Die Seelenqual der Protagonisten ist dabei deutlich zu spüren. Deren Kultur wird auch durch Ausdrücke und Textpassagen auf Samisch im Text vermittelt. Es ist die Auseinandersetzung mit dem Unrecht einer in Schweden lange marginalisierten Volksgruppe. Und das auf einer sehr persönlichen Ebene, die einen schnell in die Handlung zieht.
Die Zeit im Sommerlicht von Ann-Helene Lestadius ist im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. Und die Verfilmung ihres ersten Erwachsenenromans »Das Leuchten der Rentiere« läuft ab morgen auf Netflix. Jetzt gleich auf NDR Info, wie immer, die Tagesschau zu hören. Und in der darauffolgenden Viertelstunde hören wir unter anderem Erinnerungen an den Filmproduzenten Bernd Eichinger, der heute 75 Jahre alt geworden wäre.
NDR Info präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Lufthansa und die Gewerkschaft UFO haben ihren Tarifstreit beim Kabinenpersonal beigelegt. Beide Seiten einigten sich auf deutlich mehr Gehalt für die 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Sie bekommen ab Mai 8%, im kommenden März noch einmal 5% und ein Jahr später weitere 3,5% mehr Gehalt. Dazu kommen bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie und höhere Zuschläge.
Aufatmen bei den Lufthansa-Passagieren am Frankfurter Flughafen. Streiks beim Kabinenpersonal sind für die nächsten 3 Jahre vom Tisch. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bekommen 16,5% mehr Gehalt in 3 Stufen. Berücksichtigt man den Zinseffekt, sind es sogar mehr als 17%. Außerdem 3.000 Euro Inflationsausgleich und höhere Zuschläge, die Laufzeit 36 Monate. Die Gewerkschaft ist mit dem Kompromiss zufrieden und will ihre Mitglieder abstimmen lassen.
Das bedeutet, dass jetzt erstmal Ruhe ist, dass erstmal von weiteren Streiks nicht auszugehen ist für die kommende Zeit. Und wir hoffen, dass wir dann bei Annahme eines Ergebnisses dann auch für die nächsten wirklich sehr langen Zeitraum Ruhe haben werden.
Im März hatte UFO zum Streik aufgerufen und konnte bei den anschließenden Verhandlungen sogar ein noch größeres Lohnplus durchsetzen als ursprünglich gefordert. Die Lufthansa bekommt dafür jetzt eine längere Laufzeit. Unser Ziel war es immer, gemeinsam mit der Gewerkschaft eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden. Gleichzeitig sind die vereinbarten Gehaltsentwicklungen in allen Berufsgruppen auch wirtschaftlich eine Herausforderung. Zuletzt hatte es mehrere Tarifeinigungen im Konzern gegeben, zum Beispiel beim Bodenpersonal.
Es gibt eher noch so einige kleine Baustellen, beispielsweise die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der Tochter Cityline. Da hat man sich noch nicht einigen können. Es gibt auch noch keinen Tarifvertrag bei der Tochter Discover. Da ist auch noch ein Streit mit den Piloten offen.
Die größten Konflikte in der Flugbranche sind mit der Einigung jetzt aber rechtzeitig vor der Sommerurlaubssaison gelöst.
Die deutsche Bau- und Immobilienbranche schlägt Alarm. Obwohl hunderttausende Wohnungen fehlen, lohne es sich nicht zu bauen. Denn die Vorschriften etwa zu Wärmedämmung und Schallschutz seien in Deutschland so streng, dass sich niemand die Miete in solchen Wohnungen leisten könne. Deshalb fordert die Branche staatliche Zuschüsse. Doch die Bundesregierung machte klar, dass es die nicht geben wird. Ein Problem ist aus Sicht vieler Bauunternehmen auch unnötige Bürokratie.
Hier sollen seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt rund 2500 Wohnungen und Reihenhäuser entstehen. Dazu soziale Infrastruktur wie eine Grundschule, ein Sportplatz oder auch Jugendeinrichtungen. Doch gebaut wurde auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im Süden Berlins bisher nichts.
Wir werden insgesamt rund 22 Jahre an dem Projekt arbeiten. Um das mal plastischer darzustellen, als ich 48 war, haben wir das Projekt gekauft. Und wenn ich 70 bin, werden wir es fertigstellen.
Die Gründe dafür, dass bisher nur der Plan steht, sind vielfältig. Immer wieder wechselnde politische Zuständigkeiten, hohe Baustandards, der Artenschutz. Auf dem Weideland siedelt die geschützte Zauneidechse. Ein Projekt, sinnbildlich für die Probleme der Baubranche, die auch noch mit den hohen Zinsen und einer Kostenexplosion bei Baustoffen zu kämpfen hat. Die Bundesregierung will gegensteuern.
Wir haben so unglaublich hohe Anforderungen aufeinander getürmt. Jede einzelne Vorschrift natürlich mit gutem Sinn und gutem Willen.
Die Geschwindigkeit von Planung und Genehmigung und auch die Kosten von Bürokratie, sie müssen gesenkt werden.
Also Bauhürden abbauen, Standards senken. Dafür soll demnächst die Bauverordnung geändert werden. Genau das fordert auch die Branche. Dazu noch weitere Subventionen, um günstiger bauen zu können. Doch das lehnen Habeck und Geiwitz heute ab. Laut Experten fehlen bereits jetzt mehr als 800.000 Wohnungen in Deutschland. In Berlin-Lichterfelde soll trotz der schwierigen Lage in 2 Jahren der Bau beginnen. Die letzte Genehmigung wurde dafür gerade erteilt.
Der Bundestag hat in einer Aktuellen Stunde über den Russlandkurs der AfD debattiert. Beantragt hatten das die Ampelparteien. Hintergrund waren Enthüllungen über eine pro-russische Internetplattform, die mehrere Interviews mit den AfD-Politikern Bistron und Kra veröffentlicht hatte. Eine tschechische Zeitung hatte Bistron vorgeworfen, er habe dafür von der Plattform Geld bekommen. Bistron bestreitet das.
Die Stimmung im Bundestag aufgeheizt. Politiker der Ampelfraktionen, der Union und der Linken attackieren die AfD heftig. Die Partei arbeite gegen die Sicherheit Deutschlands, unterstütze den hybriden Krieg Russlands gegen den Westen.
Wenn wir heute darüber sprechen, dass Maximilian Krah und Peter Büstron Geld vom russischen Staat bekommen haben sollen, dann reden wir ja nicht über irgendwelche Mitglieder der AfD, sondern wir reden über Platz 1 und Platz 2 der AfD-Liste zur Europawahl.
Was die Verbindungen der AfD zu Putins Russland angeht, da hat diese Partei ihre Unschuld längst verloren.
Es ist Wladimir Putin, der versucht, in ganz Europa ein Netz von Unterstützern zu spannen. In Deutschland hat er dafür mit der AfD seine nützlichen Idioten und Vollstrecker auch gefunden.
Korruptionsvorwürfe gegen den AfD-Politiker Peter Bistron, der Hintergrund. Bistron soll über die Internetplattform Voice of Europe Geld von Russland bekommen haben. Er hat das mehrfach bestritten. Heute ist er nicht im Bundestag. Seine Fraktion verteidigt ihn.
Diese Aktuelle Stunde ist einfach zu durchsichtig und zielt einzig und alleine auf die Beschädigung der ernstzunehmenden Opposition in diesem Hohen Hause ab. Offensichtlich haben Sie keine inhaltlichen Themen, die mit der AfD konkurrieren können. Herzlich willkommen im Wahlkampf.
Immer wieder kommt es zu Wortgefechten zwischen der AfD und den anderen Fraktionen. Die Abgeordnete von Storch handelt sich einen Ordnungsruf ein. Die AfD sieht in den Vorwürfen gegen Peter Bistron eine Hexenjagd.
Russland hat erneut die Energieinfrastruktur in der Ukraine massiv aus der Luft attackiert. Umspannwerke und Stromanlagen wurden beschädigt. Das Militär sprach von mehr als 80 Raketen und Kampfdrohnen. Nur ein Teil konnte abgewehrt werden. Die Angriffe trafen Kiew, Lviv und Kharkiv. In Mykolaiv gab es zudem Tote und Verletzte. Bei Kiew wurde ein Wärmekraftwerk zerstört.
Weil Russland mit Raketen angreift, suchen auch in dieser Nacht viele Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz in der Metro. Kiew ist mit Abstand am besten geschützt, doch sicher vor russischen Raketenangriffen sind sie auch in der Hauptstadt nicht. Südlich von Kiew wird das Wärmekraftwerk von Tripila zerstört. Das Werk könne nach Angaben des Betreibers keinen Strom mehr erzeugen. Von mehr als 80 Raketen und Drohnen konnte die ukrainische Luftwaffe landesweit bei weitem nicht alles abwehren. Bei seinem Besuch in Litauen wirbt Präsident Zelensky für mehr internationale Unterstützung bei der Flugabwehr. Wir haben dringenden Bedarf, Kharkiv, Odessa, Mykolaiv und Saporizhia und alle anderen Orte vor russischen Schlägen zu schützen. Ich danke jedem Leader, der uns hört und der bereit ist, in der Kommunikation mit anderen Partnern zu helfen, damit die Ukraine endlich Flugabwehrsysteme erhält, die uns helfen können. Es gibt sie in der Welt und sie können Leben schützen. Seit Mitte März legt Russland mit gezielten Angriffen Kraftwerke im ganzen Land lahm. Besonders betroffen die Millionenstadt Kharkiv im Osten. Ein Heizkraftwerk in der Region Kharkiv wurde getroffen, das die Stadt Kharkiv mit Energie versorgt. Auch ein Umspannwerk wurde getroffen. Es existiert nicht mehr. Ob die Kraftwerke bis zum Winter wieder laufen werden, ist unklar. Viele von ihnen werden immer wieder getroffen. Ohne Flugabwehrsysteme und weitreichende Raketen kann die Ukraine nichts gegen die russischen Angriffe ausrichten.
Millionen Menschen sind in der NS-Diktatur verfolgt und ermordet worden. Mit einem besonderen Projekt wird jetzt in München an einige Opfer erinnert. Unter dem Titel »Die Rückkehr der Namen« werden die Schicksale von 1000 dieser Menschen öffentlich gemacht. Der Bayerische Rundfunk und die Stadt München haben für die Aktion Patinnen und Paten gefunden.
Renate Plichter erinnert an das Leben von Kitty Neustädter, einer Münchner Jüdin.
Es gibt relativ viele Fotoaufnahmen von ihr. Und da ist sie immer in Aktion und meistens mit Tieren, also nicht nur mit dem Hund, auch mit Pferden.
Kitty Neustädter sei eine lebensbejahende Person gewesen. 1941 wurde sie von den Nazis deportiert und ermordet. Eines von rund 1000 Schicksalen, an das Patinnen und Paten heute in München erinnern. Stellvertretend für Millionen Menschen, die in der NS-Zeit verschleppt und getötet wurden. Ein unbeschreibliches Verbrechen, das in Vergessenheit geraten könnte.
Wenn man den jungen Menschen darüber erzählt, dann merke ich manchmal, dass sie doch sich nicht vorstellen können, dass so etwas passieren konnte, dass Menschen so etwas antun können.
die Opfer und ihre Geschichten sichtbar machen, um das Vergessen zu verhindern. Das ist die Idee der Rückkehr der Namen, initiiert vom Bayerischen Rundfunk. Damit soll auch gezeigt werden, dass Geschichte nicht unausweichlich ist.
Wir haben natürlich auch sehr viele starke Geschichten, wo Menschen andere Menschen unterstützt haben, wo sie nicht weggeschaut haben. Das heißt, was wir wollen, ist Mut machen, sich einzusetzen für Mitmenschlichkeit, für Demokratie, für Toleranz.
Die Aktion endet mit einer Kundgebung vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz. Während der NS-Zeit Pilgerstätte der Nazis. Heute lautet die Botschaft: nie wieder.
Die Europäische Zentralbank sendet erste Zeichen für eine mögliche baldige Zinswende. Sollte sich die Inflation weiter dem Notenbankziel von 2% nähern, wäre eine Lockerung des restriktiven Kurses angebracht, sagte EZB-Chefin Lagarde. Für Juni werden neue Inflations- und Konjunkturprognosen erwartet. Solange bleibt der Leitzins im Euroraum bei 4,5%. US-Präsident Biden erwägt offenbar, auf eine Strafverfolgung von WikiLeaks-Gründer Assange zu verzichten. Auf die Frage eines Journalisten sagte Biden, seine Regierung denke darüber nach. Assange sitzt seit 5 Jahren in britischer Haft und wehrt sich gegen eine Auslieferung an die USA. Dort drohen ihm bei einer Verurteilung wegen Geheimnisverrats bis zu 175 Jahre Gefängnis. Assange hatte vor 14 Jahren Dokumente über mutmaßliche US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und dem Irak veröffentlicht. In der Grenzregion von Russland und Kasachstan sind Rettungskräfte weiter im Einsatz gegen das Hochwasser. In der Großstadt Orenburg ist der Pegelstand des Flusses Ural noch gestiegen. Provisorische Dämme sollen vor weiteren Überschwemmungen schützen. Bewohner der Stadt kritisieren zunehmend das Krisenmanagement der Behörden und fordern mehr Unterstützung. Der Gouverneur der Region geht davon aus, dass der Scheitelpunkt des Hochwassers in Orenburg in der Nacht erreicht wird. Der frühere amerikanische Footballstar O.J. Simpson ist tot. Er starb mit 76 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens, teilte seine Familie mit. International in die Schlagzeilen geriet er 1994 durch den Verdacht, seine Ex-Frau und deren Bekannten ermordet zu haben. Ein Geschworenengericht sprach ihn mangels Beweisen frei.
Auf dem Footballfeld war Oranthel James Simpson kaum zu stoppen. Auch wenn er nie den Super Bowl gewonnen hat. Als Running Back der Buffalo Bills wurde er zu einem der größten Sportstars des Landes und 1985 in die Hall of Fame aufgenommen. Ich werde euch nie im Stich lassen. Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein. Aus dem Spitzensportler wird später eine Werbeikone und ein beliebter Schauspieler. Legendär seine Rolle als tollpatschiger Detective Nordberg in der Slapstick-Komödie Nackte Kanone. 1994 dann der Absturz. Simpson wird des Doppelmordes verdächtigt an seiner Ex-Frau und deren Bekannten. Seine Flucht in einem weißen Ford Bronco verfolgen Millionen Amerikaner live im Fernsehen. In einem spektakulären Indizienprozess wird Simpson freigesprochen, trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld. Erst ein Zivilgericht verurteilt ihn später zu $33 Millionen Schadenersatz an die Familien der Opfer. Dem Gefängnis entkommt Simpson trotzdem nicht. 2008 wird der gefallene Sportheld wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Hotel in Las Vegas zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 9 Jahren wird er vorzeitig auf Bewährung entlassen. Es tut mir leid, dass sich die Dinge so entwickelt haben. Ich bin kein Typ, der ein kriminelles Leben geführt hat. Wissen Sie, ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch. Nach Angaben seiner Familie starb O.J. Simpson nach einer Krebserkrankung im Kreise seiner Kinder und Enkelkinder.
In der antiken italienischen Stadt Pompeji haben Archäologen einen prächtigen Bankettsaal freigelegt. Die Stadt bei Neapel war im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet worden. Der Saal war durch die Asche gut konserviert. Die Wände sind mit Fresken geschmückt, die Motive aus der griechischen Mythologie darstellen. Sie zeigen Figuren aus dem Trojanischen Krieg, wie er von Homer überliefert wurde. Das sollte die Festgesellschaften wohl zu Gesprächen anregen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 12. April.
Dem Süden bringt eine ausgedehnte Hochdruckzone viel Sonnenschein, sonst ist es unter schwachem Tiefdruckeinfluss durchwachsener. Heute Nacht gibt's im Norden und in der Mitte viele Wolken, es bleibt aber meist trocken. Im Süden funkeln dagegen oft die Sterne und am Tag ist es dort überwiegend sonnig. Im übrigen Land dominieren erst noch Wolken, die am Nachmittag aber größere Lücken bekommen. Vor allem in Küstennähe fällt etwas Regen. In der Nordhälfte heute Nacht vielerorts über 10, im südlichen Bergland nahe 0 Grad. Morgen meist Werte um, vor allem Richtung Süden auch über 20 Grad. An der See bleibt es deutlich kühler. Am Samstag in der Südhälfte oft sonnig und sommerlich warm, sonst teils Sonne, teils Wolken und meist trocken. Am Sonntag kündigt sich langsam ein Wetterwechsel an, der uns am Montag viele Wolken, Schauer, einzelne Gewitter und von Nordwesten zum Teil stürmischen Wind bringt.
Das war die Tagesschau, präsentiert von NDR Info.
Und hier geht es weiter mit Sabine Rhein im Studio und es geht um